Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einladen, mir jetzt zuzuhören. Ich möchte Ihnen vorlesen aus meinem dritten Regionalkrimi. Mordskunst im Elbtal. Ich schreibe seit 4 Jahren Regionalkrimis. Angefangen hat es hier mit dem Tod im Kirnitschtal. Das ist ein Krimi, da geht es um einen Toten in der berühmten Straßenbahn im Kirnitschtal. Es geht um einen Schatz und um die letzten Kriegsjahre, um die letzten Kriegstage in Dresden. Dann kamen Dunkeltage, da habe ich mich beschäftigt mit den Drogenlieferungen, die von der tschechischen Grenze nach Bayern und auch nach Sachsen reinkommen, Crystal Meth vor allem. Und es geht um 2 verschwundene Frauen. Lesen werde ich Ihnen jetzt aus dem neuesten Krimi, Mordskunst im Elbtal. Der Titel ist ja schon sehr vielsagend. Es geht um mörderische Kunst, um kunstvolle Morde, wie wir dann auch noch sehen werden und hören werden. Und aus diesem Buch werde ich Ihnen jetzt vorlesen. Allerdings, und dafür müssen Sie keine Detektive sein, haben Sie schon gehört, dass ich nicht aus Sachsen komme. Ja, das wird Sie jetzt etwas verwundern. Was will uns diese Frau über Sachsen erzählen? In Bayern sagen wir dazu, das ist wie wenn ein Blinder von der Farbe redet. Ja? Aber ich kann Sie beruhigen, das passt doch ganz gut. Denn ich bin seit 20 Jahren mit einem Sachsen verheiratet, tauche also jeden Tag in die Tiefen und auch Untiefen der sächsischen Seele ein. Und nachdem seine Familie aus dem Kirnitschtal kommt und wir da noch so eine Art Hütte haben, verbringen wir sehr, sehr viel Zeit in der Gegend. Und deswegen habe ich irgendwann mal gedacht, okay, ich kenne mich hier aus, ich liebe diese Gegend, das ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Und es hat mich sehr, sehr inspiriert. Ja, nach dieser Vorrede ist natürlich auch klar, dass mein Kommissar Leo Reisinger ein waschechter Bayer ist. Ich schicke ihn also sozusagen als Gastarbeiter nach Dresden. Ganz zufällig kommt er aus dem Nachbarort von meinem eigenen Wohnort in Mammendorf, hat in Fürstenfeldbruck die Polizeischule besucht. Naja, und dieser Leo Reisinger, der sieht die Sachsen natürlich durch meine Augen, erlebt so das ein oder andere, was ich halt auch mit Sachsen erlebe, hat so manchmal seine kulturellen Schwierigkeiten und findet es aber zunehmend besser. Also jeden Tag eigentlich fühlt er sich wohler da. Ja, und dann lese ich jetzt auch gleich mal die erste Szene von diesem Buch, Mordskunst im Elbtal. Moment, ich muss noch einen Schluck nehmen. Leo Reisinger blieb die Luft weg. Einen kurzen Moment war er unaufmerksam gewesen. Als Gundi ihren massigen Körper in Bewegung setzte, war schon zu spät. In ihren schönen, dicht umwimperten Augen hatte sich ein Abgrund aufgetan, in dem er nun zu versinken drohte. Wenn er nicht gleich wieder Luft bekam, würde er ohnmächtig werden. Leo Reisinger stemmte sich mit aller Kraft gegen Gundi, aber die rückte keinen Millimeter zur Seite. Es war zu warm und es stank erbärmlich. Was um Himmels Willen tat er hier eigentlich? Er könnte gemütlich zu Hause in Mammendorf bei Mutter und Oma am Frühstückstisch sitzen und sich umsorgen lassen. Oder in Dresden mit seinen Kollegen in einem der kleinen Cafés in der Neustadt die neuesten Fälle diskutieren. Stattdessen hatte ihn Veronika dazu verdonnert, ihr zu helfen. Und diese Gundi, die war eben dabei, ihn umzubringen. Veronikas Schrei hörte er wie durch Watte. Dann wurde ihm schwarz vor Augen. Keine Angst, ich bringe meinen Kommissar natürlich nicht gleich in der ersten Szene um. Das wäre ein bisschen arg umgeschickt. Der Leo wacht relativ schnell wieder auf und hat dann einen ganz gehörigen Streit mit seiner bayerischen Freundin Veronika, die ihn dazu überreden will, seinen Beruf aufzugeben und bei ihm in Bayern zu bleiben. Er hat also einen heftigen Streit, der fährt zurück von Mammendorf nach Dresden zu seinen Kollegen. Dieser Leo, der ist so Anfang 30, groß, dunkelhaarig. Mir ist er beim Schreiben wirklich echt ans Herz gewachsen. Aber ich muss auch zugeben, er hat auch seine Schwächen. Er ist manchmal schon ein rechtes Mamasöhnchen und so ein bisschen ein bayerischer Macho halt. Ja. Und deswegen fand ich, brauchte als Gegengewicht unbedingt eine Frau, und die habe ich ihm mit seiner Kollegin Sandra Kruse, einer richtig emanzipierten sächsischen Kollegin, an die Seite gegeben. Und die sagt ihm ab und zu mal, was Sache ist. Die lernen sie nachher auch noch kennen. Jetzt aber erstmal schauen wir nach Dresden. Leo ist nach diesem Streit auf dem Weg nach Dresden. Und dort schauen wir jetzt einem Künstler über die Schulter, der eine wichtige Rolle in diesem Krimi spielt. Ach so, übrigens, Gundi ist eine Milchkuh. Seine Finger umklammerten die Computermaus, als müsse sie ihn vor dem Ertrinken retten. Raphael Gottlöber hatte 2 Buben und 3 Neunen. Kein schlechtes Blatt, aber ob's 1.000 Euro wert war? Er zögerte noch, sein Gebot abzugeben. Wenn er verlor, würde es verdammt knapp werden. Da die elektrische Klingel an Gottlöbers kleiner Kunstgalerie schon lange nicht mehr funktionierte, waren die Besucher ziemlich genervt, als sie endlich begannen, gegen die Glastür zu klopfen. Entsprechend unfreundlich fiel das Geräusch aus. Gottlöber, nichts Gutes ahnend, wollte sich nicht stören lassen. An der Tür hing schon seit längerem ein geschlossenes Schild. Er spähte nach vorn in den Laden. Vor seiner Tür standen 2 Männer. Einer groß und quadratisch, mit dichtem Haar und buschigen Augenbrauen. Der andere eher zierlich und dünn, mit einer ausgeprägten Stirnglatze. Die beiden hatten es schnell satt, an die Tür zu klopfen, und verschwanden. Erleichtert setzte sich Gottlöber wieder vor seinen Bildschirm und wog nochmals seine Chancen ab. Gerade als sein Zeigefinger zum entscheidenden Klick ansetzen wollte, machte es einen mächtigen Rums und die Eingangstür zum Treppenhaus flog auf. Der größere der beiden Männer hatte sich dagegen geworfen. Augenblicklich standen sie in seinem Zimmer. Raphael Gottlöber sprang erschrocken von seinem Stuhl auf. Schützend hielt er die Hände vor seinem Körper. Warum machen nicht auf, wenn klopfen? Der kleinere der beiden Männer sprach ihn an. Ist billiger als Türe reparieren? Er klang wie ein Russe in einem schlechten Film. Was wollen Sie? Gottlöber versuchte, trotz seiner Angst, einen möglichst souveränen Eindruck zu machen. Sie können ja nicht einfach eindringen. Ich hol die Polizei. Die beiden Männer in Militärjacken waren ein eingespieltes Team. Der Wuchtige hatte, soweit es das kaputte Schloss zuließ, die Tür hinter sich zugedrückt und warf nun prüfende Blicke in das kleine Zimmer, den Laden und die Küche. Der Schmächtige baute sich vor ihm auf. Paul Henschel bekommt 3.000 Euro von dir, Gottlöber. Er hielt ihm einen unterschriebenen Schuldschein vor die Nase. Gottlöber kannte das Papier. Es war fleckig und zerknittert, aber seine Unterschrift war eindeutig zu erkennen. Er hatte den Zettel vor 5 Wochen unterschrieben. Die erwartete Glückssträhne war wie immer ausgeblieben. Aber er hatte einfach nicht aufhören können. Ich habe gerade kein Geld da, stammelte er. Sagen Sie ihm, ich weiß es, ich überweise es morgen. Er schluckte, obwohl sein Mund trocken war. Der schmächtige Russe, der bis zu diesem Moment noch recht umgänglich gewirkt hatte, hielt plötzlich ein Springmesser in der Hand. Hinter Gottlöber baute sich sein grobschlächtiger Kollege auf, umklammerte ihn mit beiden Armen und hob ihn in die Luft. Wie eine Puppe, unfähig, seine Arme zu befreien, hing er in dieser Umarmung. Mit den beiden war nicht zu spaßen. Das war jetzt auch Raphael Gottlöber klar. Er keuchte ein leises »Bitte!« »Bitte was?« nahm der Kleine das Wort auf. Dabei führte er die Messerspitze des Springmessers langsam vor Gottlöbers Gesicht hin und her. In seinem Mund blitzten zwei Goldzähne und ließen sein Lächeln noch irritierender erscheinen. »Bitte tun Sie mir nichts«, stieß Gottlöber hervor. »Ich gebe Ihnen, was ich hab, aber so viel Bargeld ist nicht hier.« Nach einem Wink ließ der große Russe ihn los. Gottlöber strauchelte, als er wieder Boden unter den Füßen hatte. »Los«, befahl der Wortführer, »wo ist das Geld?« Sein weicher Singsang von vorhin hatte sich in einen schroffen Befehlston verwandelt. Gottlöber schlurfte zum Schreibtisch und holte seine Geldbörse aus der Schublade. Sie enthielt genau 275 Euro in Scheinen. Der Russe sah ihn interessiert an. »Wo ist der Rest?« Gottlöber zuckte müde mit den Schultern. »Mehr habe ich nicht.« Um das zu unterstreichen, zog er das Futter seiner Hosentasche heraus. Außer ein wenig Dreck kam nichts zum Vorschein. Die beiden sollten verschwinden. Sein Computer stand auf dem Tisch. Die Gier zu spielen hatte ihn fest im Griff. Er wollte sein Gebot abgeben. Wenn er nicht bald weitermachte, war er raus aus der Pokerpartie. »Sagen Sie, Henschel, ich überweise das Geld. Morgen. Versprochen.« Der schmächtige Russe gab seinem Kollegen ein kurzes Zeichen. Dann begann dieser in Seelenruhe Gottlöbers Computer auszuschalten und auseinanderzunehmen. Erst trennte er die Tastatur, dann den Bildschirm vom Rechner. »Halt, das geht nicht! Sie können doch nicht meinen Computer!« Der Große war sofort bei ihm und rammte ihm die Faust in den Magen. Gottlöber ging in die Knie und keuchte. Der Schmerz tobte wie ein wild gewordenes Frettchen in seinen Eingeweiden. »Doch, wir können«, antwortete er. »Wir nehmen mit, was man zu Geld machen kann. Wenn du die 3000 Euro bezahlt hast, bekommst du es wieder.« Gottlöber hatte das Gefühl, in einem Albtraum zu stecken. Sowas gab's doch nicht in Deutschland. Russische Geldeintreiber, die vor nichts zurückschreckten? In was für eine Situation war er da geraten? Nur wegen ein paar tausend Euro Spielschulden. Der Schmerz in seinem Bauch beruhigte sich. Das dürfen Sie nicht, stöhnte er. Das ist Körperverletzung und Raub. Das können Sie nicht machen. Nicht? Zwei Goldzähne blitzten aus einem süffisanten Grinsen. Auf einen Wink holte der große Kerl nochmals aus und verpasste Gottlöber einen Hieb an die Schläfe. Als Gottlöber zu sich kommt, ist nicht nur sein Computer verschwunden, sondern sein kompletter Laden und die kleine Wohnung, in der er da lebt, ist durchwühlt. Zwei goldene Barocksessel fehlen im Laden. Und was wirklich dramatisch ist für ihn, seine absolut eiserne Reserve, das letzte Bargeld, das er versteckt hatte in dem Wasserspülkasten seiner altmodischen Toilette, manche von Ihnen werden sowas noch kennen, auch das haben die beiden Russen gefunden. Er ist jetzt also so abgebrannt, wie man nur gerade sein kann. Er ist Restaurator und Grafiker, er braucht dringend Arbeit und Geld. Und seine Anlaufstelle für solche Notfälle, das ist Anastasia. Anastasia leitet eine teure Dresdner Kunstgalerie und sie ist eine sehr schillernde Person. Sie ist das absolute Gegenteil von Gottlöber. Sie ist perfekt. Sie ist eine von den Frauen, die auf so turmhohen Absätzen über die Flure schweben können. Sie ist immer toll geschminkt, sie ist wahnsinnig gut angezogen, sie sieht gut aus und sie ist so ein Mensch, die kann ihre Angestellten mit dem Heben einer Augenbraue dirigieren. Sie verachtet Gottlöber eigentlich, weil er ein absoluter Loser ist in ihren Augen, aber sie schätzt ihn als Künstler. Und auch diesmal hat sie einen Auftrag für ihn. Ja, schauen wir mal, was Leo macht. Marcel Reich-Ranitzky sagte einmal, die Literatur, das ist die Liebe und der Tod. Das gilt natürlich auch für Krimis, kein Krimi ohne Leiche. Das sind diese beiden großen Mysterien des Menschen. Und wir werfen jetzt mal einen ersten Blick auf den Tod und auf, naja, Sie werden selbst sich ein Bild machen können. Leo hat den Auftrag, kaum zurück in Dresden, sich um eine unbekannte Leiche, also eine tote junge Frau, zu kümmern, die keine Papiere bei sich hatte. Und er fährt dafür hinaus nach Pirna in die Klinik. Dr. Bartel stand die Müdigkeit der letzten Nacht noch ins Gesicht geschrieben. Ihre Haut war blass und ihre Augen leicht gerötet. Trotzdem fand Leo sie beängstigend hübsch, als sie auf ihn zukam. Dunkle, lange Haare wie Schneewittchen, dazu ein Porzellanteint und blaue Augen. Die junge Frau wurde kurz nach Mitternacht eingeliefert. Ein Milzriss ist eine lebensgefährliche Verletzung. Wenn das nicht sofort erkannt und behandelt wird, verblutet der Patient im Innern des Körpers. Sie ist mir praktisch unter den Händen weggestorben. Dr. Bartel machte einen tiefen Seufzer. Leo fühlte mit ihr. Wenn man sich einen Beruf aussuchte, in dem es darum geht, Leben zu retten, musste es frustrierend sein, dieses Ziel zu verfehlen. Die Ärztin fing sich wieder. Die Frau hatte keine Papiere dabei, nichts, was zu ihrer Identifizierung beitragen könnte. Da müssen Sie sich nun drum kümmern. Sie ist etwa 25 Jahre alt und war ansonsten kerngesund. Leo nickte, also keine Drogenkonsumentin oder möglicherweise Prostituierte. Die Ärztin schüttelte den Kopf. Nein. Sie machte einen ganz normalen Eindruck, hatte weder Drogen noch Alkohol im Blut und sieht auch nicht aus wie eine Frau, die sich prostituiert. Gut, dann werden wir sie schnell identifizieren. Jemand wird sie vermissen und das melden. Ich kümmere mich drum. Gibt es einen typischen Verlauf, wie es zu so einem Milzriss kommt? Dr. Bartel bejahte. Aufgrund der Lage der Milz muss es ein harter Schlag in die linke Bauchseite sein, damit die Kapsel reißt, die sie umgibt. Sowas passiert zum Beispiel bei Radunfällen, wenn sich der Lenker in den Bauch bohrt. Oder auch, wenn jemand einen Faustschlag in den Oberbauch bekommt. Leo hatte nur mit halbem Ohr zugehört, so fasziniert war von dieser Ärztin. Er hätte ihrem Singsang noch ewig zuhören können und sie dabei anschauen können. Aber er riss sich zusammen. Sie sah also nicht aus, als hätte sie sich vorher geprügelt. Nein, überhaupt nicht. Das sind keine Spuren wie Hämatome oder Ähnliches von Schlägen. Sie können sie ja anschauen. Dr. Bartel stand auf und führte ihn über ein paar Gänge und Treppen in einen Trakt, in dem sich der Raum für die Verstorbenen befand. Die junge Frau lag auf einem Tisch, abgedeckt mit einem Laken. Dr. Bartel hob es an. Werden Sie eine Obduktion veranlassen? Ja, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Die junge Frau, so kalt und bloß, ohne jedes Leben liegen zu sehen, brachte etwas in ihm in Bewegung. Sie war bei weitem nicht die erste Leiche, die er sah. Zum ersten Mal war ihm der Tod begegnet, als sein Großvater bei einer nächtlichen Heimfahrt auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst worden war. Leo hatte ihn damals gefunden. Sein Opa hatte übel zugerichtet im Straßengraben gelegen. Dagegen war diese junge Frau ein ästhetischer Anblick, wenn auch mit einem frischen Bauchschnitt. Damals war seine Welt aus den Fugen geraten und in ihm war das Bedürfnis gewachsen, dass er sie wieder ins Gleichgewicht bringen müsse. So ging es ihm nun immer, wenn er mit Todesfällen konfrontiert war. Es musste einen Grund geben, warum diese junge Frau ihr Leben hatte hergeben müssen und er, Leo Reisinger, würde ihn herausfinden. Dr. Bartel blätterte in den Unterlagen. Wie ich sehe, hatte sie nur Kleidung bei sich, also Jacke, Hose, T-Shirt, Wäsche, das Übliche. Ich lasse Ihnen das gleich aushändigen. Sie unterdrückte nur mühsam ein Gähnen. Soll ich Sie nach Hause fahren? Sie sehen todmüde aus. Dieses Schneewittchen, dachte Leo Reisinger, muss ganz dringend schlafen. Überrascht sah sie auf. Er hielt ihren Blick stand. Da war nicht mehr nur Müdigkeit, da war noch etwas anderes. Schließlich wandte sie sich ab. Danke, aber das lohnt nicht. In 3 Stunden beginnt mein nächster Dienst. Ich lege mich jetzt aufs Ohr und versuche noch ein wenig Schlaf zu bekommen. Sie verließen den Raum und gingen Richtung Ausgang. »Möglicherweise muss ich Ihnen im Zug der Ermittlungen noch die ein oder andere Frage stellen«, sagte Leo und hielt ihr seine Karte hin. Dr. Bartel versenkte sie in der Tasche ihres Arztkittels, ohne einen Blick drauf zu werfen. Aber sie überreichte ihm eine Visitenkarte mit ihrer Dienstnummer in der Klinik. »Können Sie mir auch Ihre Handynummer geben?« Sie musterte ihn. Leo sah, wie ihre Mundwinkel kurz nach oben zuckten und schrieb ihre mobile Telefonnummer auf die Rückseite der Karte. Dann berührte sie ihn flüchtig, wie mit einem Schmetterlingsflügel am Arm, winkte ihm zu und war schon um die nächste Ecke verschwunden. Ihr Lächeln beim Abschied freute Leo. Er hoffte sehr, dass er sie noch einmal würde befragen müssen. Ihm würde schon was einfallen. Und er war sicher, der Fall würde ihn nicht lange aufhalten. Dachte er. Falsch gedacht. Diese tote junge Frau ist für ihn nicht nur der Schlüssel, um der schönen Ärztin näher zu kommen, die ihn gerade so fasziniert hat. Sie ist auch der Schlüssel, um einen groß angelegten Kunstschmuggel und eine ganze Serie von Morden aufzudecken. Denn diese tote junge Frau hat etwas bei sich, das erst auf Umwegen in Leos Hände kommt, einen Kunstgegenstand, der ausgezeichnet zu Dresden passt. Und mit diesem Ding in der Hand ermittelt Leo nicht nur in den Dresdner Kunstgalerien, in den Kunstsammlungen, sondern auch draußen im Nationalpark. Da schicke ich den Kommissar übrigens besonders gerne hin, weil er hat heftig Höhenangst. Ja, es taucht in diesem Krimi aber dann noch ein zweites wichtiges Kunstwerk auf. Das ist ein Ölgemälde. Und dieses Gemälde birgt ein Geheimnis. Alle, die mit diesem Bild in Berührung kommen, schweben plötzlich in Lebensgefahr. Und relativ bald schon gibt's den ersten Mord. Diesen ersten Mord bearbeitet Leos sächsische Kollegin Sandra Kruse. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass Leo und Sandra meistens schnell in Konflikte kommen, ein etwas gespanntes Verhältnis haben. Naja, ich glaube, ich habe es erwähnt. Ich werde das jetzt ein bisschen abkürzen, weil ich sehe, dass die Zeit schon verdammt weit fortgeschritten ist. Sandra wird gerufen nach Dresden in die Neustadt, in ein Ladengeschäft. Da sitzt ein magerer Mann mittleren Alters, gefesselt auf einem Küchenstuhl. Sie ist erschrocken, als sie ihn da sitzen sieht, denn er hat Hämatome, Platzwunden im Gesicht. Er sieht übel aus, er ist gefesselt auf diesem Stuhl, mit Kabelbindern seine Hände hinten an die Streben fixiert. Und es sieht so aus, als wäre er gefoltert worden, bevor er woran auch immer gestorben ist. Also man sieht jetzt keine Einschusswunde oder sowas, aber er ist ganz augenscheinlich tot. Sandra schaut sich um in dieser kleinen, schäbigen Wohnung. Es ist relativ leer, man sieht, es fehlen so einige Dinge. Es riecht nach Harz, es riecht nach Urin, es riecht nach Staub. Und sie sieht auch ein Bild, eine Zeichnung auf einer Staffelei, die auch später noch eine Bedeutung haben wird. Da ist ein Mann zu sehen, auf dessen Schulter ein Vogel sitzt und der zupft an einem Ohrring. Der Pathologe, der sich diesen Toten anschaut, diagnostiziert, ja, hier ist jemand zu Tode gekommen, nachdem er offensichtlich ziemlich übel geprügelt wurde. Der Tote sitzt da seit etwa 15 bis 17 Stunden. Und später wird er auch die genaue Todesursache ermittelt haben. Er wird sagen, ein einziger Schlag, betonte Dr. Gräber. Der Mörder wusste ganz genau, wo er hinschlagen musste. Das schafft man nur nach einem jahrelangen Training. Es ist einer der kunstvollsten Morde, die mir je untergekommen sind. Ein einziger Schlag gegen den Kehlkopf. Ein kunstvoller Mord also, dem noch ein zweiter folgt. Natürlich klären Sandra Kruse und Leo Reisinger auch diesen Fall auf, aber erst in allerletzter Sekunde können sie noch einen dritten Mord verhindern. Und wenn sie jetzt neugierig geworden sind, wie es weitergeht in diesem Krimi, da draußen gibt es die Bücher. Ich signiere Ihnen das natürlich auch gerne. Auch vorne am Verlag vom Saxophon Verlag, hier in der Reihe B, das ist der Stand B107, gibt es die Bücher, auch andere Bücher vom Saxophon Verlag. Und ich darf auch gleich ankündigen, mit Freuden, im Juli gibt es den vierten Krimi, Regionalkrimi mit Leo Reisinger, der wird heißen Tatort Kuhstall. Und alle, die gerne da hinten wandern gehen, die wissen, dass dieser Kuhstall was Spezielles ist. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und ich habe es geschafft, ganz pünktlich. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.